Ja, ich grüße euch auch nochmal ganz herzlich. Ich freue mich über die Gelegenheit, dass wir heute Morgen auf Gottes Wort hören können. Ihr könnt schon mal das erste Buch Könige aufschlagen. Ich möchte gerne Fortsetzung machen, wobei das jetzt ein Vierteljahr her ist, die letzte Predigt in der Reihe über Elia. Irgendwie ging es nicht anders. Da müssen wir natürlich jetzt mal wieder so ein bisschen den Anschluss finden. 1. Könige 18 stehen wir. Genau, wir stehen in 1. Könige 18. Den Text werden wir gleich lesen. Ich würde gerne erstmal einen Rückblick halten, um euch wieder alle mitzunehmen. Wir befinden uns im alten Israel. Die Karte kennt ihr, wer damals dabei war. Rot eingekringelt, der Ursprungsort oder der Ort, aus dem der Prophet Elia kam, Tischbe in Gilead, das ist die Ostjordan-Seite. Viel wissen wir nicht über diesen Mann, als er auftritt. Er kommt quasi wie aus dem Nichts in Israel, taucht er auf. Aber Gott gebraucht diesen treuen Mann auf vielerlei Art und Weise, und einige Kapitel im 1. Königebuch und später auch noch im 2. sind von ihm geprägt. Israel war damals geteilt in zwei Staaten, in den Norden, der wird im Alten Testament mit Israel bezeichnet, hin und wieder auch mit Ephraim oder Manasse, und der Süden wird Juda genannt. Also wenn ihr diese Begriffe lest im Alten Testament, dann wisst ihr, wovon die Rede ist. Und Elia war nun tätig im Norden. Und der Norden war gekennzeichnet von Königen, die dort regierten, die sehr gottlos waren, durch die Bank. Also da gab es quasi kaum einen König, der mal irgendwie das Anliegen gehabt hätte, das Volk zurück zu Gott zu bringen. Über Elia finden wir noch eine interessante Information. Und zwar im Neuen Testament. Auch diesen Vers haben wir uns des Öfteren angeschaut. Elia wird im Jakobusbrief erwähnt und es wird dort gesagt, dass er ein Mensch war wie du und ich. Also ich bin ja froh, dass die Kinder heute hier sitzen. Ihr passt mal besonders gut mit auf. Elia war ein Mensch wie du und ich, auch wie ihr Kinder. Jakobus drückt das so aus in der Elberfelder Übersetzung, er war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Also er hatte gleiche Empfindungen wie wir. Und er war nicht so der geistliche Überflieger oder dass man sagt, ach, da kommen wir ja eh nicht dran. Sondern er wird extra verglichen mit uns, mit unserem Leben. Und ich glaube, das ist gut so, dass wir merken, wir können einiges lernen von diesem Mann. Von seinen Schwächen, von seinen Stärken, von seinem Vertrauen, aber auch von Situationen, wo er Fehlschlüsse gezogen hat. Auch da werden wir noch zu kommen. Also ein Mensch wie wir. Und das macht mir die Bibel sowieso sehr sympathisch, dass sie aus dem Leben ins Leben hineinredet. Und dass wir uns an vielen Stellen wiederfinden können dort. Wenn wir über Elia nachdenken oder nachgedacht haben in den letzten Monaten, in einigen Predigten, dann haben wir gemerkt, dass er viel unterwegs war. Ich will das noch mal versuchen, so ein bisschen nachzuzeichnen hier. Er zog zunächst von seinem Ursprungsort zum Regierungssitz des Königs, um dort dem König Ahab, der damals regierte, zu sagen, Gott wird den Regen zurückhalten. Weil du nicht auf Gott hörst, wird Gott das Land strafen. Und kaum hat er diesen Satz gesagt, da zieht er auch schon wieder weg. Und geht wieder zurück in seine Heimatgegend, dort an einen Bach, den Bach Krit. Auch diese Begebenheit haben wir uns angeschaut. Und als dann die Dürre über das Land kommt und insgesamt währte die Dürrephase 3,5 Jahre, da wird er zunächst von Gott versorgt, dort an diesem Bach. Wir haben das gelesen, Raben brachten ihm Brot und Fleisch, das er essen konnte, er trank aus dem Bach. Aber irgendwann war es dann auch so, dass das Wasser in diesem Bach zu Ende ging, dass er austrocknete und Gott schickte ihn weit, weit in den Norden über die Landesgrenzen Israels hinaus nach Zarpat. Zarpat in Phönizien gelegen, also Feindesland, dort, wo die gottlose Königin herkam, und dort sollte Elia den Auftrag Gottes ausüben. Er begegnete dort einer Frau, einer Witwe, und dieser Frau sollte Elia auch dienen und bei ihr wohnen. Und dort geschah ein weiteres Wunder, nämlich dass, obwohl diese Frau kaum noch etwas hatte, um zu überleben, also die Hungersnot traf ja auch die Nachbarländer Israels, dass Gott das Wunder schenkte, dass Mehl und Öl bei ihr kein Ende mehr nahmen. Und so konnte sie, ihr Sohn und Elia davon leben. Dann starb ihr Sohn, das haben wir uns auch angeschaut. Und Elia darf mit der Kraft Gottes diesen Sohn wieder zum Leben erwecken. Also mehrere Wunder auch, die durch Elia geschehen, nicht durch ihn, sondern Gott durch Elia tut. Und dann ist diese Zeit von gut 3 Jahren vorübergegangen. Und Gott sagt zu Elia, dass er wieder zurückgehen soll nach Israel. Und er macht sich dann auf den Weg. Und auf dem Weg nach Israel trifft er einen Verwalter des Königs Ahab, Obadja. Das haben wir uns angeschaut in der ersten Hälfte von Kapitel 18, beim letzten Mal, als wir in dieser Predigtreihe unterwegs waren. Und diesem Diener, dem Obadja, sagt Elia: Hol König Ahab her, ich muss mit ihm reden, ich muss ihm eine Botschaft von Gott sagen. Und letztendlich treffen sie sich und Elia sagt ihm: Ahab, komm bitte an den Berg Karmel. Der Berg Karmel, hier seht ihr ein Foto, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Der Berg Karmel war genau an der Grenze zwischen Israel und Phönizien gelegen. Und er war der Ort, wo Elia sagte: Hier möchte Gott etwas klarstellen. Und hier sollst du hinkommen, König, bring bitte alle verantwortlichen Leute aus dem Volk Israel mit und dort möchte Gott zu dir ganz besonders reden. Und jetzt sind wir in Kapitel 18, Vers 20 und dort steigen wir heute ein und lesen einmal die Verse 20 bis 29 zunächst und wollen dann in diesen Text einsteigen. 1. Könige 18, Vers 20. Da sandte Ahab unter allen Söhnen Israel umher und versammelte die Propheten an den Berg Karmel. Also die Propheten, die hier gemeint sind, sind die Propheten des Götzen Baal und der Götze und des Götzen Asherah. Vers 21. Elia trat zum ganzen Volk und sagte: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach, wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Da sagte Elia zum Volk: Ich allein bin übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten des Baal sind 450 Mann. Man gebe uns nun 2 Jungstiere. Sie sollen sich den einen von den Jungstieren auswählen, ihn in Stücke zuschneiden und aufs Holz legen, aber sie sollen kein Feuer daran legen. Und ich werde den anderen Jungstier zurichten und aufs Holz legen, und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an, und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sagte: Das Wort ist gut. Und Elia sagte zu den Propheten des Baal: Wählt euch den einen Jungstier aus und richtet ihn zuerst zu, denn ihr seid viele. Dann ruft den Namen eures Gottes an, aber Feuer legt nicht daran. So nahmen sie den Jungstier, den man ihnen überlassen hatte, und richteten ihn zu. Darauf riefen sie vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an: Baal, antworte uns! Aber da war kein Laut, keine Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Und es geschah am Mittag, da verspottete Elia sie und sagte: Ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken oder er ist austreten gegangen oder er ist auf der Reise, vielleicht schläft er, dann wird er aufwachen. Da riefen sie mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und mit Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da gerieten sie in Raserei, bis zur Zeit, da man das Speisopfer opfert. Aber da war kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Ich frage die Kinder mal, die Geschichte kennt ihr, ne? Die haben wir auch in der Jungschau ja bei Seven vs. Child durchgenommen. Genau, und vielfach in der Sonntagsschule. Das ist eine der bekanntesten Geschichten, glaube ich, im Alten Testament auch. Diese Begegnung Elias auf dem Berg Karmel mit Ahab und den Baalspriestern. Und obwohl sie so bekannt ist, spricht sie mich immer wieder an, auch in meinem Leben. Und ich wünsche, dass das heute Morgen bei dir auch der Fall ist. Wir haben in Vers 20 oder Vers 21 eine Frage von Elia an das Volk und an den König gelesen. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Also wie man hinkt, das wisst ihr wahrscheinlich irgendwie alle, die schon mal Probleme mit den Beinen gehabt haben. Also wenn man hinkt, dann kann man nicht richtig laufen, dann knickt man immer wieder weg. In der Regel zum Glück mit einem Bein, ja, dann hat man sich vielleicht beim Fußball verletzt oder bei der Gartenarbeit oder irgendwie irgendwas ist passiert und man kann nicht mehr so richtig gerade laufen, nicht mehr so stabil. Wenn man auf beiden Seiten hinkt, was ist die Folge? Ich frage mal hier die Jungs, die hier vorne sitzen. Wenn man jetzt auf beiden Seiten ein Problem an den Beinen hat, was meint ihr, was die Folge ist, Tom? Irgendwann kann man nicht mehr laufen, ne? Man kommt nicht mehr so geradewegs den Weg entlang. Das sieht einmal wahrscheinlich sehr erbärmlich aus und zum anderen kommt man nicht am Ziel an. Man hat keine Stabilität mehr im Gang. Vielleicht fällt man sogar hin. Und diese Frage stellt Elia hier den Menschen. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Und was er meint, das ist ja klar. Er meint jetzt nicht, dass sie körperlich Probleme hatten beim Laufen, sondern er meint es geistlich. Wie lange sagt ihr auf der einen Seite, wir sind Gottes Volk und beten Yahweh an, unseren Gott, und auf der anderen Seite dient ihr Baal und der Asherah, diesen Götzenbildern, die Ahab bzw. seine Frau Isabel eingeführt haben in Israel. Und ihr meint, beides könnte man miteinander vereinbaren und man käme auch damit ans Ziel. Und das ist ein Trugschluss. Auf beiden Seiten hinken, das geht nicht gut aus. Das kann nicht funktionieren. Aber das probierte Israel. Gleichzeitig Jahwe, ihrem Gott zu dienen und den Götzen. Doch das geht schief. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ich habe mein Leben angeschaut und habe mich selber gefragt, ist das vielleicht auch manchmal mein Problem? Dass ich nicht ganze Sache mache mit dem Herrn. Es scheint ein Phänomen auch unter gläubigen Christen zu sein. Auf der einen Seite nehmen wir gerne die Errettung in Anspruch, das Erlösungswerk des Herrn, dass wir in den Himmel kommen. Diese Garantie, die nehmen wir gerne mit. Aber auf der anderen Seite wollen wir doch unser eigenes Leben leben und Gott nicht bis in die letzten Bereiche reinreden lassen. Kennst du das auch? Ich kenne das von mir. Da meine ich dann doch Dinge besser zu wissen als der Herr. Oder meine doch, Entscheidungen treffen zu können, wo ich sage, da geht's lang. Und mach Gott vielleicht noch irgendwelche Vorschläge in fromm gesprochenen Gebeten und erwarte, dass der Herr das bestätigt, weil ich mir ja so meine Gedanken gemacht habe. Das war nichts Neues hier. Wenn wir mal Josua 24, ihr seht die Bibelstellen hier, Josua 24 aufschlagen, dann merken wir, dass das ein Anliegen zu allen Zeiten im Volk Israel war. Als Josua das Volk aus Ägypten nach Kanaan geführt hatte und das Land erobert war und als Josua alt geworden war, dann möchte er dem Volk noch einen guten Ratschlag mitgeben. Und wir lesen mal, also das ganze Kapitel 24 ist ja die Abschiedsrede Josuas und Wir lesen mal Vers 15, also einfach beispielsweise so ein paar Verse. Josua 24, Vers 15. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren. Damit spielt er auf Abraham an, ganz in der Früh, jenseits des Euphrats, der den Göttern zunächst gedient hat. Also entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Da gab es große Angebote, es gab genug Gottheiten, denen man dienen konnte. Und Josua sagt von sich, ich aber und mein Haus, also ich und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen Yahweh dienen, dem einzig wahren Gott. Dann antwortet ihm das Volk und sagt, ja, ist doch klar, wollen wir auch. Das sei fern von uns, den Göttern hier zu dienen. Ja, also in dieser Situation sagen sie so das, aber wir merken, das ist sehr oberflächlich gesprochen. Und dann sagt Josua in Vers 19, da sagt Josua zum Volk, ihr könnt Yahweh nicht dienen. Was meint er damit? Damit meint er, aus unserer eigenen Kraft schaffen wir es noch nicht einmal, Gott zu dienen. Wir kriegen es einfach nicht gebacken. Wenn Gott uns nicht seine Gnade in unser Leben schenkt. Und da sind wir alle gleich. Da ist Josua gleich, da ist das Volk Israel gleich, da ist Elia gleich, da sind wir alle gleich, die wir hier sind. Alle. Von uns heraus kriegen wir es nicht hin. Und das meint Josua hier. Denn er sagt, denn es ist ein heiliger Gott. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Denken wir dran, mit wem wir es zu tun haben. Aber das Schöne ist, dass Gott sich uns zuwendet. Und dass er sagt, ich möchte dich an meine Hand nehmen. Ich will dir helfen. Ich schenke dir Glauben. Ich schenke dir die Treue, die dir oft fehlt. Lass uns gemeinsam diesen Weg gehen. Das ist Gottes Angebot an uns. Und das gibt Josua hier auch dem Volk weiter und sagt, wählt, die Entscheidung treffen müsst ihr. Das ist korrekt. Sagen, jawohl, aber hinkriegen wir es nicht alleine. Und genau die gleiche Frage, die stellt Elia hier auch dem Volk. Im Neuen Testament ist es genauso sehr häufig ein Thema und ich habe beispielsweise einfach mal Matthäus 6 hier rausgesucht. Lesen wir mal, was der Herr sagt. Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon, das ist ja auch so ein Fachbegriff aus dem Neuen Testament. Damit ist die Liebe zum Besitz gemeint. Ja? Also das Verehren von irdischen Gütern, von materiellen Dingen. Und der Herr macht deutlich, das funktioniert nicht. Wir können das nicht gleichzeitig sagen, ja, ich liebe Gott und auf der anderen Seite fokussiere ich mich auf das, was mich hier umgibt. Und setze alles rein, Karriere zu machen, Geld zu verdienen, ein Haus zu haben, ein Auto und was weiß ich nicht alles. Und das ist mein Lebensziel. Und der Herr macht deutlich, das funktioniert nicht beides. Geht nicht. Sollten wir das nicht ernst nehmen, wenn der Herr das hier sagt? Niemand kann zwei Herren dienen. Oder lesen wir noch in Offenbarung 3 einen Vers dazu und wir merken, das ist jetzt wirklich nur beispielhaft rausgesucht. Es zieht sich wirklich durch die ganze Heilige Schrift. Offenbarung 3, Vers 15, das ist aus diesem kurzen Brief an die Gemeinde in Laodicea. Und dort sagt der Herr Jesus, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, dass du dich mal entscheiden könntest, das eine oder das andere. Und dann sagt der Herr, und das ist wirklich zu Herzen gehend, er sagt, weil du lau bist, also so ein Mix, auf beiden Seiten hingst, weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Das ist ja so, ne? Also ein Getränk, so ein lauwarmer Kaffee, boah, also ich jedenfalls nicht so gern. Heiß oder kalt, aber so lau, so mittendrin. Und so empfindet der Herr auch in Bezug auf unser Leben. Lasst uns einfach ganze Sache machen. Und ich habe ein Zitat gefunden, das fand ich sehr hilfreich und gut, weil es das auf den Punkt bringt. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Gestaunt habe ich, als ich dann die Quelle gesehen habe, also man schreibt das dem früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann zu. Das ist ja auch mal was, ne? Also ein Bundespräsident, der sich so äußert, sehr schön. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Und er hat recht, wenn er das so gesagt hat, es ist so. Ich stelle heute Morgen einfach die Frage, und die stelle ich mir zuerst. Gibt es in unserem Leben, gibt es in deinem Leben, gibt es in meinem Leben irgendwelche Bereiche, die du ganz neu Christus unterstellen solltest? Hinkst du, hinke ich auf beiden Seiten? Dann kann ich dir nur den Tipp geben, mach ganze Sache. Bring es in Ordnung, bring es unters Kreuz, bring es zum Herrn und fang neu an. Das dürfen wir täglich. Und wie geht das weiter hier? Ich bin jetzt wieder in 1. Könige 18. Als Elia diese Frage stellt an das Volk, wie lang hinkt ihr auf beiden Seiten? Also entweder dient doch Gott und folgt ihm nach oder Baal und folgt ihm nach. Und was lesen wir am Ende von Vers 21? Das Volk antwortete ihm kein Wort. Totenstille auf dem Berg. Wenn jemand nicht antwortet auf eine Frage, dann ist das in der Regel nicht Unwissenheit. Also auf so eine Frage. Wenn wir in der Schule eine Frage gestellt bekommen, ne, und wir wissen es nicht gut, das ist was anderes. Aber auf so eine Frage, wenn man nicht antwortet, ist es nicht Unwissenheit, sondern es ist ein peinliches Berührtsein und nicht öffentlich zugeben wollen, wie die Antwort lautet. Das antwortet kein Wort. Vielleicht wollen Sie sich nicht festlegen, vielleicht fühlen Sie sich ertappt. Irgendwie spürt man diese Situation, wie das gewesen sein mag auf dem Berg. Wenn du in der Predigt merkst, ich bin angesprochen, ich bin eigentlich gemeint, wie reagieren wir? Wie reagiere ich? Wenn wir uns wegducken, das ist keine Lösung. Das ändert nichts. Dann geht Elia weiter und er sagt, ich allein bin übrig geblieben. Hier lässt uns Elia jetzt einen Blick in sein Herz tun. So wie er sich vorkommt in dieser Situation. Er hat den Eindruck, ich allein bin übrig geblieben. Kurz vorher hat er mit Obadja noch darüber gesprochen, dass Obadja 100 Propheten des Herrn versteckt hatte in einer Höhle und sie versorgt hatte. Also so allein war Elia nun nicht und er hat kurz vorher noch darüber gesprochen. Aber er kommt sich allein vor. Warum? Er denkt, er sei allein. Und jetzt spoilern wir mal vom 19. Kapitel und gucken mal den Vers 18 an. Da finden wir noch eine interessante Information, die Gott Elia sagt in einer Situation hier, die beschrieben wird. Kapitel 19, Vers 18, da sagt Gott, aber ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, all die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Also Gott sagt, es sind 7000 im ganzen Volk, die mir treu geblieben sind. Und trotzdem sagt Elia, ich allein. Und ich glaube, wir kommen hier an einen Punkt, der bei Elia so ein bisschen eine wunde Stelle bei ihm aufzeigt. Weil das war ja schlichtweg nicht korrekt, was er hier sagt. Er war nicht allein. Er kam sich alleine vor. Warum? Meinte er vielleicht, so wie er den Glauben lebte, sei die einzige Möglichkeit und er wäre der Einzige, der hier noch die Fahne hochhält? Aber damit lag er falsch. Wenn wir mal Römer 11 aufschlagen, wird diese Situation aufgegriffen und Paulus beschreibt uns das von einer anderen Perspektive aus. Und das fand ich ganz interessant, nochmal zu sehen. Römer 11 ist eher ein Text, über den man weniger nachdenkt. Das ist so zumindest mein Eindruck. Aber ein ganz wichtiges Kapitel in Bezug auf Israel. Römer 11, Vers 1. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei fern. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt? Wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Und jetzt kommt das Zitat. Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten nach meinem Leben. Und was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die vor Baal die Knie nicht gebeugt haben. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade entstanden. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Diese wenigen Verse machen deutlich, dass Gott die Situation anders sieht, als Elia sie sah. Und mir kommt so ein bisschen vor, dass der Elia hier etwas hochmütig durchs Leben geht. Dass er sagt, ich bin der einzig Wahre. Und so wie ich das mache, müssten das eigentlich alle anderen machen. Und das war ein Trugschluss. Gott sagt, es gibt noch 7000 weitere Elia. Obadja hat ihm gesagt, es gibt noch 100 Propheten des Herrn. Die Art, wie ich meinen Glauben lebe, ist nicht der Maßstab für andere. Und das sollten wir uns auch immer wieder mitnehmen. Jeder muss das selber entscheiden vor dem Herrn, wie er seinen Glauben in die Tat umsetzt. Klar, wir wünschen uns, dass wir vielleicht Vorbilder sind für andere, aber wir dürfen nie erwarten, alle müssen das so machen wie ich. Das funktioniert nicht und das ist auch nicht richtig. Und das muss Elia hier lernen oder darf er lernen. Sein Eifer für den Herrn, Respekt, das war wirklich gewaltig. Aber wer würde hingehen und sagen, ja, das mache ich jetzt auch so wie Elia. Wir merken sofort, das funktioniert nicht, das kann gar nicht gut gehen. Also nehmen wir das auch mit. Es gibt nicht diesen Maßstab, wie wir Glauben leben müssen. Es gibt wohl den Maßstab, dass wir Gott treu sind und dass wir sein Wort befolgen. Das wird immer der Maßstab sein. Aber wie das letztendlich aussieht in deinem Leben, es wird anders sein als in meinem Leben. Und jeder verantwortet es vor Gott. Und das wollen wir auch mitnehmen aus diesem Text. Ich habe mal, Jungs, schaut mal hier vorne. Ich habe mal ein Bild gemacht. Und habe mal das, was der Elia hier so zum Ausdruck bringt, versucht, ein bisschen zu illustrieren. Was sehen wir hier? Josch. Punkte, ganz viele Punkte. Fällt es, ja, kann man die Farbe ein bisschen erkennen. Was fällt auf? Titus?
Ein Punkt ist rot.
Ah. Sehr gut. Also kann man doch sehen, ne? Ein Punkt ist rot, den sehen wir so ein bisschen links davon und alle anderen Punkte sind schwarz. Und jetzt eine Frage an euch, wer als erster gezählt hat, wie viele schwarze Punkte sind da? Tipp, ihr braucht gar nicht zählen. Könnt in eure Bibel gucken oder vielleicht habt ihr zugehört. Ja, Tom? Jonathan? Nee, dann habt ihr nicht genau hingehört. Tom? 450, warum? Hast sehr gut gezählt. Warum?
450
Ganz genau, ne? 450 Baalspriester und ein Elia. Jetzt wisst ihr auch, wie Elia ausgesehen hat, so ein roter Punkt. Das ist ja schon gewaltig, oder? Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. 450 Baalspriester und auf der anderen Seite Elia. Und das bringt er hier zum Ausdruck. Und er sagt, ich allein bin übrig geblieben. Und womit er ja recht hatte, das war natürlich diese gewaltige Übermacht dort auf dem Berg Karmel. Stellt euch das vor, 450 gestandene Männer und dann Elia. Was sollte er da ausrichten? Was sollte er da tun? Solche Situationen gibt es immer wieder in der Bibel. Und ich finde es schön, dass wir feststellen dürfen, diesen Grundsatz, einer mit Gott ist immer in der Mehrzahl. Den Satz können wir uns einfach mit nach Hause nehmen. Einer mit Gott ist immer in der Mehrzahl oder Mehrheit. Also es ist immer mehr als die anderen. Wenn Gott auf deiner Seite ist, dann kann dir nichts und niemand was anhaben. Die Bibelstellen gehen wir jetzt hier nicht durch. Wer mitschreibt, kann sich die ja gerne mal notieren. Gideon. Kennt ihr die Situation, ne? Gideon, der nachts mit 300 Mann das Heer der Midianiter angreift, und das waren 145.000. Da ist das Verhältnis nochmal ein bisschen anders. Und wer gewinnt? Gideon mit seinen Leuten. Nicht, weil sie so tolle Kämpfer waren oder so eine kluge Strategie hatten, sondern weil Gott auf ihrer Seite war. König Asa, 2. Chronik 14. Eine ähnliche Situation, auch eher eine unbekanntere Geschichte, aber lest sie euch mal durch. König Asa, der von einem gewaltigen feindlichen Heer angegriffen wird und er weiß, ich habe keine Chance. Das bringt der Gott auch zum Ausdruck. Er sagt, Herr, bei uns ist keine Kraft. Aber Gott greift ein und sie haben einen gewaltigen Sieg. König Hiskia, der belagert wird, und wenn die Jungschaler am Freitag aufgepasst haben, dann habt ihr das mitbekommen. Die Stadt Jerusalem belagert wird von den Assyrern, vom feindlichen Heer der Assyrer, und sie haben keine Chance in der Stadt. Aber Gott, er regelt das auf seine Art und Weise, und das feindliche Heer hat keine Chance mehr und Jerusalem ist gerettet. Einer mit Gott ist immer in der Mehrheit. Und das ist das Schöne, was auch Elia hier erleben darf, dass Gott bei ihm ist. Und wenn wir uns manchmal auch so auf verlorenem Posten vorkommen, ich kenne so Situationen, vielleicht kennst du sie auch, wo du dir denkst, boah, das kann gar nicht gut gehen. Lebenssituationen, in denen wir merken, unsere Kraft reicht nicht. Die haben wir nicht gerne, die Situationen, aber ich persönlich bin überzeugt, das ist das Beste, was uns passieren kann, weil wir dann alles auf den Herrn geben. Und er wirken kann. Solange ich irgendwie meine, ich kriege das selbst geregelt, wird Gott sich erstmal zurückhalten. In der Regel jedenfalls. Aber wenn ich an den Punkt komme, wo ich sage, Herr, ich habe keine Chance, mach du es, dann greift Gott ein. Und das ist ein Prozess, den wir lernen müssen, den ich lernen muss, immer wieder neu. Und das Dumme daran ist oft, dass ich in der nächsten Situation erstmal wieder hingehe und denke, wie kann ich das machen? Irgendwie ist die Lernkurve sehr flach bei mir da. Aber vielleicht kennst du das auch. Lass uns das mitnehmen, dass Gott bei uns ist, wenn wir seine Kinder sind. Und wer Gott auf seiner Seite hat, der weiß, Gott ist stärker. Gott hat den Sieg. Der Herr Jesus, er gibt uns eine Zusage, Matthäus 10, 32. Und den Vers habe ich euch hier mal aufgeschrieben. Er sagt, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird. Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Was für eine gewaltige Aussage. Ich muss zugeben, ich weiß bis ins Letzte nicht, was der Herr hier wirklich sagt und meint damit, dass er sich bekennt vor dem Vater im Himmel. Für uns, was das alles bedeutet, wahrscheinlich wird er uns das später mal erklären. Aber es muss was ganz Gewaltiges sein, was der Herr hier sagt. Und es ist einfach geknüpft daran, dass wir gehorsam sind und dass wir uns zu ihm bekennen. Ich will dir Mut machen, in der Schule, beim Studium, in der Ausbildung, am Arbeitsplatz, zu Hause, im Haushalt, in der Nachbarschaft, wo wir sind, bekenne dich zu Christus. Hab den Mut. Und du weißt, Gott ist auf deiner Seite. Und dann wird der Herr sich zu dir bekennen vor dem Vater im Himmel. Wie gewaltig ist das? Wir kommen zum nächsten Abschnitt in unserem Kapitel 1. Könige 18. Und wir lesen jetzt mal die Verse 23 bis 25. Ne, die haben wir ja schon gelesen, brauchen wir nicht nochmal lesen. Wir schauen auf diese Verse jetzt. Wir brauchen es nicht nochmal lesen. Ein fairer Wettkampf, so habe ich hier die Überschrift genannt. Jetzt mal eine Frage an euch, Jungs hier wieder. Wenn der Elia so sagt, also wir bauen einen Altar auf, jeder von, also die Baalspriester und ich, wir nehmen uns einen Stier, bereiten den zu als Opfer, legen Holz drauf, alle machen dasselbe und dann soll der Gott, der Feuer schenkt, soll der wahre Gott sein. Was haltet ihr von so einem Angebot? Ist das fair, Josh? Ja, würde ich auch sagen. Gleiche Bedingungen. Und es kommt ja noch was dazu, das werden wir jetzt gleich in dem nächsten Abschnitt lesen, wird hier auch schon angedeutet, dass Elia sogar den Baalspriestern einige Vorteile verschafft. Er lässt ihnen große Freiheit in dem, was sie tun. Sie dürfen auch den Stier zuerst aussuchen. Und er verschärft seine eigenen Bedingungen noch, das lesen wir gleich im nächsten Abschnitt, und macht deutlich, er gibt der gegnerischen Seite sogar noch einige Vorteile mit in diesen Wettkampf hinein. Also sie dürfen auch beginnen, sie haben alle Zeit, die sie wollen, ja, und können das so gestalten, wie sie das möchten. Vom Morgen bis zum Mittag rufen sie Baal an. Vom Morgen bis zum Mittag. Sie tanzen um den Altar. Wörtlich übersetzt, sie hüpfen. Und das ist ein Ausdruck, ein verächtlicher Ausdruck, der sich ein bisschen lustig macht über das, was da passiert. Der Ausdruck, der hier im Hebräischen benutzt wird. Also sie hüpften um den Altar. Das ist nicht, sie haben einen schönen Tanz oder so, sondern eher zum Lachen. Und dann fängt Elia an, sie zu verspotten. Wir haben das gelesen, ja. Er sagt, ruft lauter. Baal ist vielleicht abgelenkt. Also ihr müsst kräftiger rufen. Ja, so als wenn Papa, Mama mal gerade nicht hören zu Hause, ne? Dann rufen wir lauter, damit sie uns hören. Vielleicht ist Baal auf die Toilette gegangen. So heißt es wörtlich hier. Die alten Übersetzungen sagen, er hat vielleicht seine Füße bedeckt. Das ist so ein biblischer Fachbegriff dafür. Die revidierte Elberfelder sagt schon, er ist austreten gegangen. Und merken wir, wie Elia sich über Baal lustig macht hier. Elia war durchaus ein Mann, auch der Humor hatte, ist so mein Eindruck. Vielleicht ist er auch verreist in ein fernes Land. Und hier merken wir, wie Elia den Götzen Baal auf eine Ebene zieht, die sehr menschlich wird. Und macht damit deutlich, das ist überhaupt kein Gott. Also einer, der auf Toilette geht, der verreist, der abgelenkt ist, der noch nicht mal zwei Sachen gleichzeitig machen kann, das ist doch kein Gott. Und das macht Elia deutlich in seiner Rede hier. Vielleicht war er auch so ein kleiner, schwacher Gott, dass er noch nicht mal irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig hinkriegt. In Psalm 2, können wir gerade mal aufschlagen, Psalm 2, da wird uns etwas von Gott gesagt. Psalm 2. Wie Gott reagiert auf unser menschliches Tun, was er auch heute auf der Erde vielfach beobachtet. In den ersten drei Versen werden so Situationen beschrieben und in Vers 4 heißt es, der im Himmel thront, lacht. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Wisst ihr, manchmal haben wir so den Eindruck, auch wenn wir die Weltpolitik sehen, wie vieles den Menschen entgleitet, wie viel passiert und man denkt sich, können die eigentlich alles machen, was sie wollen? Warum greift man da nicht mal ein? Warum greift Gott nicht ein? Habt ihr euch die Fragen auch schon mal gestellt? Hier steht, Gott lacht darüber, er spottet darüber. Und er wird zu seinem Zeitpunkt eingreifen. Er hat alle Macht. Und wie muss er gelacht haben, als er das hier auf dem Karmel sah, wie Menschen versuchen, ein Götterbild dazu zu bewegen, Feuer zu schicken. Wir grinsen wahrscheinlich auch darüber, ja, weil wir das so nicht kennen. Aber wie oft setze ich mein Vertrauen auf andere Dinge als auf den Herrn? Ich will gar nicht auf die Baalspriester zeigen. Wie oft erwarte ich Hilfe von anderen Dingen als dem Herrn? Und es ist genau dieselbe Ebene. Genau dieselbe Ebene. Und es geht dann noch weiter. Sie schreien, also sie rufen nicht nur, sie schreien. Sie ritzen sich, das ist so eine religiöse Ekstase, in die sie hineinkommen, dass sie sich ritzen, das Blut fließt. Im religiösen Bereich übrigens stark verbreitet ein solches Vorgehen. Und wir sollten immer ganz, ganz aufmerksam sein, wenn wir sowas sehen und mitbekommen. Und es gibt es leider auch in, und jetzt sage ich es extra in Anführungszeichen, in christlichen Bereichen, dass Leute in religiöse Ekstase verfallen. Und da sollten wir sehr wachsam sein. Da stimmt was nicht. Ich sage das einfach mal so pauschal raus. Bis 15 Uhr geschieht dieses ganze Geschehen dort. So wird uns gesagt, bis zu der Zeit, da man das Speisopfer opfert, das war um 15 Uhr nachmittags. Und was merken wir? Kein Laut, keine Antwort, kein Aufhorchen. Baal ist tot. Er kann überhaupt nicht antworten. Er kann nicht hören. Das geht überhaupt nicht. Und jetzt ist es eigentlich, oder sollte es eigentlich allen klar sein. Wir lesen weiter. 1. Könige 18, Vers 30. Da sagte Elia zum ganzen Volk, tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat zu ihm hin. Dann stellte er den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn geschehen war, als er gesagt hatte, Israel soll dein Name sein. Und er baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn, und er zog rings um den Altar einen Graben, so breit wie für 2 Maß Saat. Dann schichtete er das Holz auf und zerschnitt den Jungstier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Und jetzt merken wir, wie Elia sich selber noch Nachteile verschafft. Er sagte, füllt 4 Eimer mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sagte, tut es zum zweiten Mal, und sie taten es zum zweiten Mal. Und er sagte, tut es zum dritten Mal, und sie taten es zum dritten Mal. Da lief das Wasser rings um den Altar und auch der Graben füllte sich mit Wasser. Jungs, wie gut brennt ein Lagerfeuer, wo man 12 Eimer Wasser drüber kippt vorher, Jonathan? Gar nicht, ne? Keine Chance. Also Elia, er macht seine Situation viel, viel schlechter als die der Baalspriester. Ganz kluge Köpfe sagen, das kann ja gar nicht passiert sein hier. Es gab doch gar kein Wasser mehr in Israel. Also da sollte man vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Es gab durchaus noch Wasser, sonst lebten die ganzen Menschen nicht mehr. Und außerdem war der Berg Karmel direkt an der Küste. Also es war auch kein Problem, hier 12 Eimer Wasser aus dem Meer zu holen. Wie auch immer, wenn das hier so steht, dann war es auch so. Und Elia, er verschafft sich einen großen Nachteil. Und jetzt lesen wir Vers 36 weiter. Und da achten wir einfach mal drauf, was für ein Unterschied Elias Handeln jetzt ist zu dem, was die Baalspriester dort gemacht haben. Es geschah zur Zeit, da man das Speisopfer opfert, also 15 Uhr nachmittags, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort das alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Kein Spektakel, kein Tanz um den Altar, keine Ekstase, ein schlichtes Gebet. Weil Elia genau weiß, diesen ganzen Hokuspokus, den brauche ich gar nicht. Gott hört mich. Gott hört. Und da reichen einfache Worte aus. Es würde sogar reichen, wenn wir in Gedanken zu Gott reden. Gott hört uns. Und das ist das Schöne an unserem Herrn. Und dann lesen wir Vers 38, da fiel Feuer vom Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Was mag das gewesen sein für eine gewaltige Aktion Gottes? Ich stelle es mir vor wie ein Blitz, der vom Himmel kommt und alles dort verzehrt. Wie auch immer Gott das Feuer geschickt hat, es war gewaltig. Und die Menschen waren sehr, sehr beeindruckt von diesem Geschehen dort. Und das lesen wir jetzt, Vers 39, als das ganze Volk das sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sagten, der Herr, er ist Gott. Der Herr, er ist Gott. Und Elia sagte zu ihnen, packt die Propheten des Baal, keiner von ihnen soll entkommen. Und sie packten sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und schlachtete sie dort. Also was für ein Unterschied, was hier passiert. Und das ist das vierte Wunder Elias, was wir hier berichtet bekommen. Ich erinnere nochmal, das erste war, dass der Himmel verschlossen wird, dass es nicht mehr regnete. Das zweite war die Sache mit dem Öl und dem Mehl bei der Witwe in Zarpat. Und das dritte war, dass der Sohn der Witwe wieder zum Leben erweckt wurde. Und hier ist das vierte Wunder, das durch Elia, also das Gott durch Elia tut. Und die Leute waren schwer beeindruckt. Schwer beeindruckt. Aber war es eine wirkliche innere Umkehr? Wenn wir die weitere Geschichte des Volkes lesen, müssen wir sagen, nein. Das war emotional mit Sicherheit eine sehr aufgeladene Stunde hier. Und alle haben gesagt, ja, Gott, der Jahwe ist Gott. Aber es hat im Inneren nicht viel verändert. Bei den meisten jedenfalls. Und so ist es. Auch mit den Wundern im Leben Jesu, wenn wir das so sehen. Wie viele Leute kehrten wirklich um? Die allerwenigsten. Wunder bewirken keinen Glauben. Das können wir nur immer wieder betonen und wiederholen. Aber wenn einzelne Menschen getroffen werden vom Wort Gottes und umkehren, innerlich umkehren, die Bibel nennt das Buße tun, und ihre Einstellung ändern, dann entsteht Glaube. Das, was nur Gott schenken kann. Ich glaube, wir machen jetzt hier an diesem Punkt Schluss, werden dann den Rest dieser Geschichte vielleicht beim nächsten Mal uns noch mit anschauen. Ich möchte einfach uns das mitgeben, diese zwei Punkte, über die wir nachgedacht haben, in der Hauptsache. Das erste ist, Hinken auf beiden Seiten geht schief. Deshalb entscheide dich für eine Seite und lebe sie konsequent. Und der zweite Punkt, dass einer mit Gott immer in der Mehrzahl ist. Und das ist das schöne, mutmachende, was wir mitnehmen dürfen. Gott hat sich nicht verändert. Er ist derselbe Gott wie damals in der Begebenheit, die wir gelesen haben. Derselbe Gott, dem wir dienen und nachfolgen dürfen. Und dazu wünschen wir uns Gottes Gnade.